Halleluja! Wer da denkt, dass es eine langweilige Sache ist mit Gott, der irrt sich. Also mit meinem Jesus ist es nie langweilig. Und wir haben ja auch schon ein bisschen gespürt, wir dürfen da wirklich sagen, don't worry, be happy. Und ich hoffe, ihr seid auch so glücklich, wie ich es bin. Happy. Wir haben so viel Grund, happy zu sein, weil Jesus uns so liebt. Er ist so gut. Er gibt auch so viel. Ich glaube, so viele Dinge, die begreifen wir noch gar nicht, was er uns alles gibt. Und dazu möchte ich Emil einladen. Als ich hierher gekommen bin, hat Emil beim Eingang mir gesagt, oh, Gott tut so viel. Und hat mir erzählt, was er diese Woche mit Emil gemacht hat. Emil, komm doch nach vorne. Ich denke so, ihr solltet das einfach hören. Es ist so ermutigend, so simpel, so wunderbar, so herrlich, wie wir auch gesungen haben.
Ja, ich muss sagen, Gott tut wirklich sehr, sehr viel. Es hört gerne auf. Ich muss euch was erzählen. Und wir sind gestern sind wir zum Lutz rum in Bürz. Dann haben wir eine Couch angeschaut, wir brauchen unbedingt eine neue Couch. Weil die, die wir haben in der Wohnung, die ist so schwer, übrigens kaum nachher, wenn der Putz am Arsenal ist. Jetzt haben wir eine leichtere gekauft. Und gestern haben wir den Kaufvertrag gemacht. Und die Verkäuferin, der kommt vom Montafon, vom Badalamieberg. Der hat uns den Kaufvertrag gemacht und da haben wir gelesen, hat sie uns 300 Euro nachgelassen. Also das ist wirklich Gott verdanken. Er hilft uns überall, wo wir ihn brauchen. Er ist so super. Und das ist gut. Jetzt zahlen wir halt für diese Couch 300 Euro, 350 Euro hat er nachgelassen. Und jetzt zahlen wir für die Couch, also die alte mitnehmen. Die neue Berufsstelle, da zahlen wir 1.300 Euro. Zimmer, also gerechnet. Das ist echt super, super Preis. Und dann haben wir die alte Couch auch weg, die nehmen sie mit. Und echt super. Wir sind so dankbar, dass wir so einen lieben Vater haben, so einen lieben Jesus haben. Echt. Und wir haben auch, ich muss noch jetzt sagen, wir haben auch die Arme im Gebet. Und ihr könnt schauen. Sie muss keine Angst haben. Jesus hat mir ein Bild gesagt, sie kommt vollkommen hergestellt, wie der Osterlamm krankhaft. Vollkommen. Wenn er mich hergestellt hat, stellt der Herr mich her. Ja. Und das werde ich nie vergessen, bin ich mir jeden Tag dankbar. So dankbar, als er mich vollkommen hergestellt hat, dass ich gesund bin. Halleluja.
So wunderbar. Also, er ist einfach lebendig. Er lebt. Und er kümmert sich um die Couch von Emil und Froni. Um den Preis. Wir dürfen ihm alles sagen. Und es steht ja auch geschrieben in der Bibel, er kennt unsere Gedanken sogar von Ferne. Mir ist es sogar passiert, ich habe nur einen Gedanke gehabt und nicht einmal ausgesprochen. Und es ging gar nicht lange, ging der Gedanke schon in Erfüllung. Ich habe schon nicht mehr daran gedacht. Erst im Nachhinein wurde mir klar, wow. Ich habe es ja nur gedacht, ich habe es nicht einmal gebetet. Nicht einmal ausgesprochen. Er ist einfach wunderbar. Er weiß genau, was wir brauchen. Bis ins kleinste Detail. So, heute Abend habe ich eine ganz kurze Predigt. Das ist nur ein Wort. Ich habe nicht mehr empfangen. Tatsächlich. Ein Wort, und das macht einen gewaltigen Unterschied. Darin erkennen wir, wie der Teufel arbeitet und wie Jesus ist. Mit einem Wort, so einen gewaltigen Unterschied. Also die Predigt geht nicht lange, aber dass wir dieses Wort verstehen, braucht es eine Geschichte dazu. Und dazu möchte ich zuerst erzählen, wie Satan arbeitet an den Herzen der Menschen, wie er sie verführt, wie er sie in den Griff nimmt, wie er lügt, wie er täuscht. So. Und jetzt beginne ich mit einer Geschichte, mit einer ganz einfachen Geschichte. Da war ein Farmer, der hatte eine riesengroße Hühnerfarm. Und der ging jeden Tag und fütterte seine weiß wie viel tausende Hühner. Und das war ein riesengroßer Stall und ein ganz großes Gehege. Da können sie in der Freiheit herumspringen. Und es war ein ganz wildes Treiben da in dem Stall und rundherum. Und eines Morgens, als der Farmer da ging und die Körner ausstreute, sah er einen Adler weit oben, der seine Kreise zog. Und er dachte, oh, wenn der Adler mir ein Huhn stellt, das wäre ja schon ein großer Verlust. Und er hat mit dem Fellstecher hat er so beobachtet, jeden Morgen um 9 Uhr hat er gesehen, wie er der Adler wieder aufsteigt und Kreise zieht und hat plötzlich erkannt, wie er Futter in dem Mund hat und immer wieder ans selbe Ort fliegt. Und dann dachte er, oh, da müssen ja Junge nachkommen, der füttert seine Kinder. Und wenn da noch mehr Adler kommen, das bedeutet für mich ein Verlust. So. Und dann hatte er eine ganz schlaue Idee. Dachte, am Morgen um 9 Uhr, wenn der Adler wieder hochsteigt und in der Luft ist, dann werde ich hinaufklettern auf den Felsen und schauen, ob da Eier im Nest sind. Und dann kletterte er da hoch und hat immer geschaut, ob der Adler wieder zurückkommt. Er hatte großen Respekt vor dem Adler, der war auch sehr groß. Übrigens, wenn man da nach Ungarn fährt, da Ende Österreich, ist auch so ein großer Adler links oben am Hang. Vielleicht habt ihr den auch schon gesehen. Ein Metalladler. Da ist so ein Denkmal, dass es dort einmal Adler hatte. So ein Riesending, das hat sicher 2 bis 3 Meter Spannweite, das kannst du schon von weitem sehen. Und jedes Mal, wenn wir wieder dort vorbeifahren, nach Rumänien, wissen wir wieder, wo wir sind. Und wie lange es noch dauert bis Wien und nach Budapest und nach Rumänien. So. Und dann hat er tatsächlich 3 Eier gefunden im Nest. Hat sie alle gestohlen, hat sie mitgenommen. Und hat gedacht, wenn ich die Eier unter die Hühner lege, dann werden die Hühner die Eier ausbrüten. Und dann werden die Adler keine Feinde sein. Dann werden das Freunde werden und die werden mir niemals Hühner stehlen. Ist doch eine gute Überlegung, oder? Funktioniert das? Also, die Hühner sind Die Adler sind da geboren unter den Hühnern, haben da die Flügel gespürt von den Hühnern und haben gesehen, wie die Hühner da die Körner pickten. Und sie haben auch angefangen, nach Körner zu picken. Sie kannten ja nichts anderes. Aber oben am Himmel, da kreiste der Adler und hat gerufen. Irgendwie so. Und die Adler haben das nicht einmal richtig gehört, die Kleinen. Die waren so unter dem Lärm von den Hühnern. Aber es waren eben keine Hühner. Die hatten eigentlich total die falsche Nahrung. Und ich glaube sogar, dass der Tag kam, als sie die Adler gemerkt haben, wir sind nicht gleich. Wir sehen anders aus. Und auf einmal haben sie gecheckt, ich höre da etwas, das ich ja verstehe. Und der Adler hat gerufen, flieg, schlag eure Flügel. Ihr seid nicht bestimmt da bei den Hühnern zu sein. Kommt, kommt hoch, kommt zu mir. Und die haben da angefangen mit den Flügeln und sind wieder auf die Schnauze gefallen. Und eines Tages gelang es ihnen abzuheben und hoch angefangen zu segeln und zu kreisen. Und die sind wieder in Kontakt gekommen mit der richtigen Mama, die auch die Eier gelegt haben, hat. Und das ist genau der Punkt. So arbeitet, so wie der Farmer gearbeitet hat, so arbeitet der Teufel. So viele Menschen, die eigentlich bestimmt wären für das Reich Gottes, um die Stimme zu hören von unserem himmlischen Vater, die sind gar nicht darauf bedacht. Die leben so in dem Falschen drin wie die Adler. Die picken sogar falsches Futter. Die nehmen das Erstbeste und sehen, ah, der macht es ja auch so, dann kann es nicht schlimm sein. Okay, dann mache ich das auch. Aber wir sind nicht bestimmt, um Körner zu picken. Die Bibel sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffliegen wie ein Adler. Wir sind bestimmt, um zu fliegen und auch wie ein Adler zu uns tragen zu lassen von ihm, von dem Wind, von dem Geist Gottes. Und wir sind nicht bestimmt, um so falsche Dinge zu picken wie die Hühner. Wir sind jedes von uns ist ein Original. Ein Kind Gottes. Er hat uns gemacht. Und ich sage, ich bin so froh, dass ihr heute da seid. Ihr seid noch so jung, da ist so viel frisches Leben da. Und ich war auch 31 Jahre lang in der Jungschau. Das war eine wunderbare Zeit. Ich mag mich noch erinnern, als ich ein ganz kleiner Dreikäse hoch war. Ich durfte ein Jahr früher in die Jungschau gehen, weil meine Schwester die Jungschau leitete. Die durften erst mit 7 oder 8 und ich durfte schon mit 6. Und deshalb, ich musste alles mitmachen, was die da machen. Aber ich war noch jünger. Aber ich wurde ziemlich stark und sportlich. Und das, die Wettkämpfe haben mir so gefallen und ganz viele wunderbare Sachen. Ich muss auch noch einmal die Story erzählen. Wir hatten auch Musik gemacht. Möglichst laut, aber möglichst nicht so gut. Also das, was Sigi gemacht hat, das war ja schon professionell. Der hat schon so viel Talent. Ich mag mich erinnern, da steht eine Bassgitarre. Ungefähr mit 7 Jahren hatte ich das erste Mal eine Bassgitarre in der Hand. Und ich hatte keine Ahnung. Und mein Bruder hat da aufgedreht und meine Schwester hat gesungen mit der Gitarre. Plötzlich schaut sie so zu mir und sagt, ich glaube, wir müssen die Gitarre stimmen. Was ist das? Ich hatte keine Ahnung. Und mein Bruder sagt einfach, drück einfach etwas und das wird gut so. Das hat mich so ermutigt und dann meine Schwester dreht sich um. Ich habe schon gemerkt, dass sie gemerkt hat, dass alles gar nicht stimmt. Und ich habe da Töne gesucht überall. Manchmal hat es per Zufall gestummen, aber das meiste war ganz schrecklich. Das war meine erste Stunde an der Bassgitarre. Und ich wünsche euch, dass ihr auch Musik macht miteinander und wenn da eine Bassgitarre steht und die gehört mir, dann dürft ihr ganz sicher probieren. So, also das war super. Ich habe da so viel gelernt über Jahre in der Jungschau. Und ich freue mich schon, wenn es einmal ein Jungschar Lager gibt. Oder eine Freizeit, oder wie man hier sagt. So eine Woche da, ich kenne da ein ganz schönes Haus mitten im Wald, also wo sich Hase und Fuchs gut Nacht sagen. Da kann man auch Lärm machen, ohne dass es stört. Das ist weit weg von der Zivilisation. Es ist eine wunderbare Gegend. So, preis dem Herrn. Gott ist wirklich wunderbar. Und jetzt kommen wir zu dem Bibeltext, der mir auf dem Herzen liegt. Und zwar für jeden von uns. Der steht in Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 20. Und jetzt ein wunderbares Wort. Da steht geschrieben, und das gilt für alle, das gilt für mich, das gilt für jeden Menschen. Und hier bei dieser Übersetzung steht, also in Offenbarung 3, Vers 20, ist nur ein Vers. Merkst du es denn nicht? Steht hier geschrieben. An einer anderen Übersetzung steht geschrieben, siehe. Und bei dieser Übersetzung steht geschrieben, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Aus diesem Text gibt es ein wunderbares Wort. Es hat nur drei Buchstaben. Vor. Ich habe mich gefragt, weshalb steht Jesus vor deiner Türe? Und klopft an. Seht ihr, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Teufel stiehlt. Er klopft nicht an. Er dringt ein. Er ist ein Dieb. Und wenn er eintritt, dann wird er stehlen. Wenn er einen Zentimeter den Fuß in die Türe stellt, wirst du die Türe nicht mehr zubringen. Dann wird er dir einen ganzen Kilometer stehlen. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Und von Jesus lesen wir, er steht vor der Türe und klopft. Ein richtiger Gentleman. Warum steht er vor der Tür? Und über das Wort habe ich mir so viele Gedanken gemacht. Vor. Da ist mir eine Geschichte eingefallen, weil ich gemerkt habe, wenn der Raum hinter der Türe schon besetzt ist, deshalb steht er vor der Türe und klopft. Dazu eine Geschichte, die ist wahr, die ist aus unserer Verwandtschaft. Da war ein wunderbares Ehepaar, älter. Und er musste in den Krieg. Und war lange weg. Und er war verheiratet, ich sage mal, mit Margret. Und er hatte Margret so lieb. Er hat ihr jeden Tag aus der Armee einen Brief geschrieben. Er hat sie so lieb gehabt. Und Margret hat geantwortet. Und ab jedem Brief, den er erhalten hat, hat er sich so gefreut und auch Margret geschrieben, ich freue mich schon wieder, wenn ich nach Hause kommen kann. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann wurde er noch krank, musste in das Spital. Und in dieser Zeit konnte er der Margret nicht mehr schreiben. Und ihm war einfach immer wieder, wenn die Krankenschwestern kamen und der Arzt, der hat immer wieder von seiner Margret erzählt. Und dann wurde er gesund, wurde entlassen und kam endlich nach Hause. Und als er vor der Türe stand, klopfte er. Und dann hat ihm jemand anders die Türe aufgemacht. Und er sah einen anderen Mann. Dieses Haus war schon besetzt. Und das ist so entscheidend. Heute Abend, das ist ein Ruf an uns. Gott spricht zu uns: Siehe, ich stehe vor der Tür an deinem Herzen und klopfe an. Und wenn jemand diese Stimme hört, weißt du, Gott kommt nicht immer laut und so, wie wir denken. Er ist ganz sanft und spricht so leise. Und manchmal im ganzen Lärm, so wie da bei den Hühnern, überhören wir diese Stimme so schnell. Aber wenn er kommt, dann kommt er immer auf unser Innerstes, auf unser Herz. Und im Herzen spüren wir, wenn er klopft. Und dann haben wir eine Möglichkeit, ihm unsere Herzenstüre zu öffnen. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Dann werde ich hineingehen. Dann kommt Jesus in dein Herz, in dein Leben und Gemeinschaft mit ihm haben. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Was für eine Ehre, wenn er der höchste Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Stellt euch mal das vor, er will mit dir Gemeinschaft haben. Aber du darfst entscheiden, mache ich ihm die Türe auf oder sagst, nein, der Raum ist schon besetzt. Das ist die Entscheidung unseres Lebens. Und ich weiß noch genau, am 10. Oktober 1978, um Nachmittag, nach 2 Uhr, da waren wir eben im Jungscha-Lager. Und da gab es auch so einen richtigen heiligen Moment, wo ich als 7-Jähriger oder noch ganz jung zum ersten Mal begriffen habe, ich entscheide mich heute, Jesus die Türe zu öffnen. Das war so ein wunderbarer Tag. Und er kam in mein Leben. Und er ist derjenige, der mir damals schon, als ich nur 7 Jahre alt war, hat er mir schon alles vergeben. Und ich habe erkannt, mit 7 Jahren, wow, wenn Jesus in mein Herz kommt, der räumt da aber auf. Und das war gewaltig. Wirklich eine Veränderung von diesem Moment an in meinem Leben, das bis heute gehalten hat. Das war nicht einfach ein Strohfeuer, das nur für eine Woche gehalten hat oder ein cooles Gefühl. Nein, das war wirklich der lebendige Jesus, der in mein Leben kam. Und das war so gewaltig. Das ist wirklich ein wunderbares Leben. So wie Emil uns auch bezeugt hat. Jesus lebt. Und weil er lebt, ist er auch erlebbar. Das ist ganz simpel. Aber die Frage, die bleibt bestehen: Wirst du ihm die Türe öffnen, wenn du seine Stimme hörst, wenn er an deine Herzenstüre klopft? Das ist mein größter Wunsch. Für das würde ich laufen rund um die ganze Welt, um das den Menschen zu erzählen. Den Menschen zu sagen, ruf den Namen Jesus an. Er ist der Einzige. der dich retten kann. Ich arbeite im Altersheim. Da sind Leute, die sind 80, 90. Eine haben wir, die ist sogar mehr als 100 Jahre alt. Die stehen eigentlich kurz vor der Schwelle zum Tod. Und es ist so wunderbar zu sehen, wenn du siehst, Menschen haben Frieden mit Gott. Diese Person hat die Herzenstüre geöffnet und Jesus hineingelassen. Die sind ganz anders. Die sind einfach zufrieden. Und andere sind geplagt, ganz schwer krank. Und man kann unterscheiden und es ist wirklich sichtbar, in welchem Jesus Leben, in welchem Leben er lebt und in welchem eben nicht. Und das ist so wunderbar. Ich sage diesen Leuten so oft, ruf den Namen Jesus an. Er liebt dich. Wenn er dir etwas gibt, ist es etwas Gutes. Er gibt dir nichts Falsches, kein einziges falsches Korn. Er liebt dich. Und er muss nichts stehlen. So wunderbar. Er hat so viel zu geben. In dein Leben hinein. Und ich danke dem Herrn, dass so viele junge Menschenleben heute hier sind und dass ihr hier übernachtet. Und denkt daran, wenn ihr spürt, dass Gott an eure Herzenstüre klopft, das kann man auch in eurem Alter schon spüren, schon merken, dann öffnet ihm die Türe. Sagt Ja zu ihm. Er ist so gut. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, so stures, religiöses, du musst so sein und so, und da muss man das machen und da muss man das machen. Nein, Jesus macht frei. Er ist der dich befreien kann von all dem, was dich belastet. So wunderbar, ich war so schwer krank. Ich konnte nicht mehr stehen. Es war so, ich hatte Hirnschläge und ich war eigentlich ein Krüppel. Und das, was ihr seht jetzt heute an mir, ihr würdet das nie merken, dass ich mal so schwer krank war. Das hat alles Jesus mir wieder geschenkt. Alles. Ich konnte nicht einmal mehr beten, weil meine Zunge so da raushing und ich keine Kraft mehr hatte, meine Zunge wieder zurück in meinen Mund zu nehmen. Wenn das Blut nicht mehr durchläuft, dann geht es so schnell, der Arm fällt runter und du kriegst ihn nicht mehr hoch. Aber meine Frau, sie hat gebetet. Und Jesus hat es einfach gehört. Ganz simpel und hat geholfen. Die Ärzte sagen, ist nicht möglich. Ich musste ins Emery und ich musste wieder ins Emery und wieder ins Emery, das ist so einen großen Röntgenapparat, weil sie es einfach nicht glauben konnten. Der mit diesem Kopf, der sollte gar nicht reden können, der sollte nicht stehen können, aber Gott hat es einfach geschenkt und ich habe allen Ärzten gesagt, das ist einfach Jesus, er liebt mich, er hat mir das wieder geschenkt. Und das ist Tatsache, das ist wirklich wahr. Ich müsste tot sein. Die Ärzte sagen, Herr Meier, Sie sind der Einzige von allen 8,5 Millionen Schweizer seit Jahrzehnten. Wir haben alles rückwärts angeschaut, der das überhaupt überlebt hat. Ich sollte das gar nicht überleben, man kann das auch nicht, aber Jesus kann es schenken. Ich möchte mit dem euch einfach Mut machen. Öffnet euer Herz für Jesus. Er ist der lebendige Gott. Und deshalb ist auch diese Kirche so lebendig. Er ist kein toter Gott. Ja, das ist das, was der Teufel probiert zu machen. Er wird uns einen toten Gott verkaufen, einen toten Jesus. Deshalb hat Pilatus ganz sicher wollte er sein, dass Jesus tot ist. Und erst dann hat er ihm den Leichnam, dem Josef, übergeben. Weil er weiß genau, Pilatus hat es schon gewusst. Er muss sicher sein, dass Jesus tot ist, dann nützt er nichts mehr. Dann kann er nicht mehr heilen und so weiter. Und das ist das, was viele Menschen glauben, dass Jesus tot ist. Und das ist das, was sie dem Teufel einfach abnehmen. Ja, Jesus ist schon irgendwo da oben, weit weg. Ja, ich glaube auch an eine höhere Macht. Aber sie wissen nicht, dass es Jesus ist und dass er lebt und dass er sich freut an dir und dir ans Herz klopft und sagt, hey, darf ich hineinkommen? Wenn du nicht bereit bist, dann geht er weiter. Vielleicht kommt er noch einmal. So wunderbar. Und er kommt aus Liebe. Mit guten Gedanken. Über jedem Einzelnen. Wunderbar. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebst. Und dass du liebst. Und dass du gerne vergibst. Du hast für jeden Menschen bezahlt am Kreuz. Danke dir, dass du heute noch derselbe bist. Und auch morgen wirst du derselbe sein. Der Gott, der die Menschen liebt. Der für sich alles gegeben hat. Du hast bezahlt mit deinem Blut, damit wir frei sein dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, und ich möchte fragen heute, dass wir bleiben so im Gebet im Moment. Und ich möchte fragen, wenn du heute Abend, ich möchte dir diese Gelegenheit einfach geben, wenn du heute Abend spürst, Jesus klopft an meine Herzenstüre und er möchte in mein Leben kommen. Wenn du das merkst, dann möchte ich dich bitten, dann zeig mir deine Hand. Dann würde ich so gerne mit dir beten, für dich beten, dass Jesus einkehrt in dein Leben und eine Gemeinschaft beginnt mit dir, dass er Recht bekommt, in dein Haus hinein, in dein Leben hinein zu kommen. Ist jemand hier, der heute Abend merkt, ich mache Jesus meine Türe auf? Gibt es das? Dann zeig einfach deine Hand. Musst dich nicht schämen. Ich schaue nicht, wer es ist. Einfach, es geht um Jesus und um dich. Danke Jesus von ganzem Herzen. Danke. Ich frage noch ein letztes Mal. Gibt es noch jemand, der seine Hand aufhält? Danke, danke für eure Hände, dass ihr dem Herrn die Herzenstüre öffnet. Danke, Jesus, dass du die Menschen kennst und dass du in sie hineinkommst, Herr, in das Leben hineinkommst. Danke für die Menschen, die dir heute Abend die Türe ihres Herzens geöffnet haben. Und ich weiß, dass dein Geist jetzt in sie hineinkommt und ihnen alles vergibt. Danke, Jesus, dass heute Abend Menschen von Neuem geboren sein dürfen, weil sie dir das Herz geöffnet haben. Danke, dass du Einkehr haltest, Gemeinschaft mit ihnen hast, dass du in das Leben hineinsprichst, Herr, dass du das Leben führst und jedes an der Hand nimmst und den Weg klar zeigst. Danke auch für die vielen jungen Menschen. Du wirst bei ihnen sein. Danke, dass du sie beschützt, Tag und Nacht. Und dass du vielleicht gerade auch in der Nacht, wenn sie hier schlafen, zu ihnen sprichst, sodass sie dich verstehen, Herr. Du machst es so liebevoll wie ein Vater, Herr. Noch viel besser. Du bist der lebendige Vater im Himmel. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier, Herr. Auch hier unter uns. Das, was du willst, soll geschehen. In Jesu wunderbaren Namen. Danke, Vater, für alles, was du heute Abend getan hast und angefangen hast. Du wirst es auch vollenden. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Er ist wunderbar. Danke auch, Gemeinde, wenn ihr betet für diese jungen Menschen. Lasst sie nicht los im Gebet. Steht hinter ihnen. Das ist so eine wunderbare Sache, diese Jungscha-Arbeit. Also ich darf jetzt nicht mehr weitermachen, sonst komme ich ins Schwärmen für Jungscha.